Gericht über die Götter. Psalm 82, ein Lied Asaphs. Gott steht auf in der Versammlung der Götter und zieht sie zur Rechenschaft. Wie lange wollt ihr noch das Recht verdrehen und für die Schuldigen Partei ergreifen? Verteidigt die Armen und die weißen Kinder. Verschafft Wehrlosen und Unterdrückten ihr Recht. Befreit die Entrechteten und Schwachen. Reißt sie aus den Klauen ihrer Unterdrücker. Aber ihr seht nichts und ihr versteht nichts. Hilflos tappt ihr in der Dunkelheit umher und die Fundamente der Erde geraten ins Wanken. Ich hatte zwar gesagt, ihr seid Götter, meine Söhne seid ihr, Söhne des Höchsten. Doch ihr werdet sterben wie alle Menschen. Wie unfähige Minister werdet ihr aus dem Amt gejagt werden. Greif ein, Gott, regiere die Welt, denn dir gehören alle Völker.
Im Moment lese ich in meiner persönlichen Bibel, lese in den Psalmen, das merken Sie vielleicht. Ich habe letzten Sonntag über einen Psalm gepredigt und ich werde auch diesen Sonntag über einen Psalm predigen, und zwar diesen, den wir eben hörten, den Psalm 82. Und als ich den las, war natürlich meine Frage, wer sind denn die Götter? Deshalb bin ich von dem nicht mehr losgekommen, habe ich gedacht, das muss ich abklären, wer diese Götter sind. Und dann habe ich gedacht, vielleicht wissen Sie das auch nicht, dann predige ich gleich mal darüber. Und dann entpuppte sich dieser Psalm als ein ganz interessanter Psalm. Nun, zuerst möchte ich aber klären, wer die Götter sind. Wer sind nun diese Götter? Ist Gott lediglich einer dieser Götter? Lebt Gott etwa in einer Göttergemeinschaft, in der er sich selbst zu behaupten hat? So wie in einer Gemeinschaft, wo in einem Team, und wenn in einem Team dann jeder schlussendlich die Leitung möchte haben, dann gibt es einen Kampf. Ist das so ein Kampf in der Götterwelt drin, in der Göttergemeinschaft? Zum Glück ist das nicht so. Denn wenn Gott damit beschäftigt wäre, seine Position zu verteidigen in einer Göttergemeinschaft, dann müssten wir immer mit der Wahrscheinlichkeit rechnen, dass ein anderer Gott die Oberhand gewinnt. Und dann wieder andere Kriterien gelten. Es gibt eben nur einen lebendigen Gott, es gibt nur einen ewigen Gott, der unwandelbar ist, nämlich der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist souverän, und Daniel beschrieb diese Souveränität treffend. Er, Gott, verändert das Bestehende und gibt allem eine Frist. Er setzt Könige ab und er setzt sie ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Klugen ihren Verstand. Die Bibel lehrt uns ganz unmissverständlich, dass die Führung eines Volkes von Gott eingesetzt ist. Ob uns das nun gefällt oder nicht, ist eine biblische Lehre. Alle Macht und Autorität wird von Gott zugeteilt. Deshalb schreibt Paulus auch den Römern, alle ohne Ausnahme müssen sich den Trägern der Staatsgewalt unterordnen, denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Die jeweiligen Amtsträger sind von ihm eingesetzt. Und Jesus selbst sagte zu Pontius Pilatus, der sich sehr mächtig fühlte, sagte er, du hättest keine Macht über mich, wenn Gott es dir nicht zugelassen hätte. Dass du das Urteil sprechen kannst über mich, das kommt nicht, weil du gut bist, sondern weil dir Gott diese Macht zugeteilt hat. Also wieder zurück zu den Göttern. Der Psalm macht eines ganz klar, die Götter waren nicht einfach da von Ewigkeit her, so wie Gott, sondern sie wurden von Gott benannt und eingesetzt. Ich hatte gesagt, heißt es da im Vers 6, ihr seid Götter, meine Söhne seid ihr, Söhne des Höchsten. Also Gott hat diese Gottes Söhne bezeichnet. Er hat sie eingesetzt. Damit ist eindeutig klar, dass Gott über diesen Göttern, die er hier anspricht, weit erhaben ist. Sie sind nicht einmal unsterblich. Vielleicht bildeten sie sich das ein, das sieht man auch in der heutigen Zeit, wenn einer bestimmte Macht und bestimmte Befugnis hat, auf einmal kommt er auf die verrückte Idee, er könnte unsterblich sein. Da gibt es genügend Beispiele in unserer Menschheitsgeschichte. Und dass dieser Irrtum, dass sie diesem Irrtum nicht verfallen, sagt Gott ihnen hier deutlich, doch ihr werdet wie die Menschen sterben, wie unfähige Minister aus dem Amt gejagt. Also, dass sie sterben wie Menschen, sind sie keine göttlichen Wesen. Es handelt sich hier ganz einfach bei diesen Göttern um Menschen, die von Gott für bestimmte Aufgaben eingesetzt wurden. Sie sind sozusagen der verlängerte Arm Gottes, die eigentlich im Auftrage Gottes handeln sollten. Und hier im Speziellen wird die Führung des Volkes Israel angesprochen und später am Schluss dann sehen wir auch über die Völkerwelt. Es sind die Führer des Volkes, die hier angesprochen sind. Das sind die Götter. Jetzt denken Sie, ja, wie kommt er jetzt wieder auf diese Idee? Ist das nicht ein bisschen weit hergeholt, diese als Götter zu bezeichnen? Dass Gott das selbst so sieht, und da bin ich Gott immer dankbar in meiner Vorbereitung, hat er mich auf eine ganz interessante Stelle aufmerksam gemacht. Nämlich im 2. Mose, als er Mose den Auftrag gibt, was er zu tun hat. 2. Mose Kapitel 4, Vers 16. Da heißt es, wenn Aaron für dich zum Volk spricht, wird das so sein, wie wenn ein Prophet die Botschaft seines Gottes weitergibt. Oder Luther übersetzt das, und er soll für dich zum Volk reden, er soll dein Mund sein und du sollst für ihn Gott sein. Hier sehen wir ganz deutlich, wie Gott denkt. Mose war der Stellvertreter Gottes, er hatte das auszuführen, was Gott ihm auftragte und somit sagt Gott, du bist für das Volk Gott. Und wer es nochmal hören will, kann das in Kapitel 7, Vers 1 nochmal lesen, wo Gott sagt, ich bevollmächtige dich vor dem Pharaon, vor den Pharao hinzutreten, als wärst du Gott und dein Bruder Aaron wird dein Prophet sein. Hier haben wir genau diesen Grundgedanken, wie das aus der Sicht Gottes aussieht. Wenn er Menschen beauftragt, in eine Verantwortung hineinstellt, dann sind sie eben im göttlichen Auftrag tätig und somit spricht sie Gott in diesem Psalm als Götter an. Übrigens, nimmt auch Jesus in einem Streitgespräch mit dem Juden in diesem Psalm auf. Genau diesen Gedanken. Die Juden wollten Jesus steinigen und Jesus fragt sie ja, um welches gutes Werk wollt ihr mich steinigen? Also um welche gute Tat ich getan habe, wollt ihr mich töten? War natürlich auch ein bisschen provokativ. Und dann sagen sie, ein bisschen in die Enge getrieben, wir steinigen dich nicht wegen einer guten Tat, sondern weil du ein Gotteslästerer bist. Du bist nur ein Mensch und gibst dich als Gott aus. Und nun gibt Jesus eine ganz interessante Antwort. In eurem eigenen Gesetz heißt es doch, ich habe zu euch gesagt, ihr seid Götter. Greift ihr genau diesen Psalm auf. Ich habe euch gesagt, ihr seid Götter. Und was in den Heiligen Schriften steht, ist unumstößlich, das wissen wir. Gott nannte also die, an die er sein Wort richtete, Götter. Mit anderen Worten, wenn Gott Menschen, ganz normale Menschen beauftragt und weil sie einen Auftrag Gottes ausführen sollten, da kommen wir dann noch drauf, deshalb betone ich das sollten, er sie Götter nennt, was stößt ihr euch daran, dass ich als Sohn Gottes gelte? Die Schriften haben das schon gesagt, dass Gott in dieser Weise spricht. Es hat nichts mit Gotteslästerung zu tun. Und dann sagt er, mich hat der Vater bevollmächtigt, in die Welt gesandt. Wie könnt ihr da behaupten, ich lästere Gott, wenn ich sage, dass ich sein Sohn bin? Wenn er sogar sterbliche Menschen als Götter bezeichnet hat in diesem Psalm. Ich muss gestehen, so ganz richtig habe ich das auch erst jetzt verstanden, als ich diese Predigt vorbereitet habe, was Jesus hier eigentlich sagt. Also wenn Menschen, die von Gott beauftragt sind, als Götter bezeichnet werden, weil sie im göttlichen Auftrag handeln. Wie viel mehr kann sich Jesus, der Sohn Gottes, als Sohn Gottes wirklich bezeichnen, der von Gott und von der Ewigkeit herkommt? Warum stößt ihr euch daran, dass ich mich so benenne? Gut, und nun, wenn nun die Verantwortlichen eines Volkes hier als Götter angesprochen sind, so zeigt uns, und das ist nun das Interessante, uns dieser Psalm ein ganz hervorragendes politisches Regierungsprogramm. Deshalb habe ich diese Predigt überschrieben mit Gottes Vorstellung einer funktionierenden Gesellschaft. Gott sagt hier diesen Göttern und Ministern, wie er sich die Schwerpunkte ihrer Aufgabe vorstellt, welche Aufgaben sie besondere Aufmerksamkeit zu leisten hätten. Wie lange wollt ihr noch das Recht verdrehen, tadelt er sie, und für die Schuldigen Partei ergreifen, für die Schuldigen, nicht für die Unschuldigen. Verteidigt die Armen und die Waisenkinder, verschafft Wehrlosen und Unterdrückten ihr Recht, befreit ihr Entrechteten und Schwachen, reißt sie aus den Klauen ihrer Unterdrücker. Die Aufmerksamkeit der Regierung sollte auf die schwachen Menschen ausgerichtet sein. Was schwach ist, sollte beschützt und nicht ausgebeutet werden. Man soll für den Unschuldigen Partei ergreifen und für sein Recht kämpfen. Arme, Waisenkinder und Wehrlose und Unterdrückte sollen zu ihrem Recht kommen. Entrechtete und Schwache sollen aus den Klauen ihrer Unterdrücker entrissen werden. Wer das tut, der hat verstanden, wie Gott sich eine Regierung vorstellt, und der hat viel, viel vom Wesen Gottes verstanden. Und der hat verstanden, wie er möchte, dass unsere Völker geführt werden. Der hat begriffen, was Gott wirklich am Herzen liegt, wo sein Herz schlägt. Übrigens lehrte das Gott schon lange sein Volk, als er sagte, urteilt unparteiisch, hört die kleinen Leute genauso an wie die Vornehmen und Einflussreichen und lasst euch von niemandem einschüchtern, denn Gott selbst wacht über das Recht. Gott verbindet sogar die Hilfe, die wir von ihm bekommen, mit der Bereitschaft, mit der wir bereit sind, selber zu helfen. Wenn du für das Schreien der Armen nur taube Ohren hast, heißt es in den Sprüchen, wirst du keine Antwort bekommen, wenn du selber um Hilfe rufst. Also ist das Ähnliche wie im Unser Vater, vergib uns unsere Schulden, wenn wir auch vergeben unseren Schuldigen. Wir dürfen nichts von Gott erwarten, wenn wir selber nicht bereit sind, etwas zu tun. Das ist vielleicht mal ein geistliches Prinzip, das ganz wichtig zu verstehen ist. Das heißt, ich kann nicht die Ohren und das Herz von den Armen und Unterdrückten verschließen und meinen, wenn es mir schlecht geht, Gott würde mich erhören. Das ist ein Irrtum. Gott liebt es, wenn wir Gutes tun. Sein Programm war und ist es, dass den Armen geholfen wird. Er verabscheut Unterdrückung. Das gilt auch für die Gemeinde Jesu. Paulus schreibt, im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude und ist auch in seinen Augen vor den Menschen, und ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Das gilt sogar auch für den Auftrag, den Jesus selber wahrgenommen hatte. Jesus sagte, als die Schriftgelehrten und Pharisäer sich darüber aufregten, mit was für Volk er sich beschäftigte, sagte ihnen auf den Kopf zu, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern um Sünder. Ich bin nicht gekommen für euch, die ihr meint, ihr seid gerecht. Ich bin gekommen für die, die Sünder sind. So ist auch die Einladung Jesu eine ganz logische Folge, wenn er sagt, kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Ganz eine klare Einladung. Man sieht durch die ganze Bibel hindurch, dass Gottes Herz für die armen, benachteiligten Menschen schlägt. bis hin zum Auftrag Jesu, warum er in diese Welt gekommen ist, ist, um dem Armen und Unterdrückten aufzuhelfen, ihm Würde zu verleihen. Ein Punkt, den ich denke, den wir in unserer Wohlstandsgesellschaft oft vergessen, weil es uns so gut geht. Das ist die Vorstellung von Gott, wie ein Volk regiert werden sollte. Das ist der Psalm für Politiker, wenn sie wissen wollen, wo ihre Schwerpunkte sein sollten. Das Problem ist wie immer nicht Gott, sondern der Mensch. Natürlich, wir sagen Gott, warum lässt du das zu, warum nimmst du die nicht weg und weiß ich was immer. Aber sind wir doch mal ehrlich, wenn Gott einen Regenten wegnimmt, ist dann der Nächste besser? Ist der Nächste weniger korrupt? Wir haben doch hier nicht ein Problem Gottes, sondern wir haben hier eindeutig ein Problem des Menschen. Menschen sind von Gott eingesetzt und beauftragt und bevollmächtigt und sie missbrauchen diese Vollmacht. Sie handeln eigensüchtig. Das Dilemma und Chaos in unserer Welt ist allein auf diesen Sachverhalt zurückzuführen und nicht, dass Gott die Welt vergessen hätte, sondern dass der Mensch Gott vergessen hat. Das ist das Problem unserer Gesellschaft und unserer Welt. Aber ihr seht nichts, sagt Gott hier, und ihr versteht nichts. Hilflos tappt ihr in der Dunkelheit umher und die Fundamente der Erde geraten ins Wanken. Die Fundamente der Erde, die Fundamente unserer Gesellschaft geraten ins Wanken. Alles gerät durcheinander. Das sehen wir auch heute, auch in der Schweiz. Das ist das Dilemma, das wir in der ganzen Völkerwelt beobachten können. Je schlimmer und eigensüchtiger eine Regierung handelt, je schlimmer ergeht es dem Volk. Korruption nimmt überhand, der Stärkere scheint zu siegen und geht als Gewinner hervor. Jetzt haben wir eben gehört, Idi Amin ist gestorben, der Schlechter von Afrika. Jetzt müssen wir uns vorstellen, dieser Mann, der so grauenhafte Dinge angestellt hat, wo verbringt er seinen Lebensabend? In Saus und Braus. Wenn ich stehle in der Migros, wo lande ich? Vor dem Gericht und wenn es mir schlecht geht, im Knast. Wo landet Idi Amin? In Ägypten in einer Villa. Das ist doch die Ungerechtigkeit unserer Welt. Dass Herrscher Unheil anrichten und dann noch ins Aus und Braus leben können. All das ist Ausdruck des selbstsüchtigen Menschen, der sich schlussendlich nur um seinen Profit Gedanken macht. Und auch Idi Amin hat man hofiert, weil er wirtschaftlich interessant war, egal wie viele Menschen er abgeschlachtet hat. Und als er wirtschaftlich nicht mehr interessant war, dann lässt man sie auch fallen. Es ist die Korruption in unserer Welt. Wenn einer den anderen ausbeutet, dann ist kein Platz mehr für Gerechtigkeit und Frieden, egal welches System man nimmt. Ob es der Kommunismus ist, ob es der Islamismus ist, ob es der Kapitalismus ist. Und ich muss es auch mal hier noch einmal sagen, auch wenn wir als Christen immer den Eindruck haben, der Kapitalismus sei das einzig wirklich gute System, dann muss ich sagen, es ist kein schlechtes System. Aber es ist nicht einfach das einzig gute System. Denn so wie sich unser Kapitalismus entwickelt, geht es eigentlich auch nur noch um den höchsten Profit. Behinderte Menschen finden keine Arbeitsplätze mehr in unseren Firmen. Es geht nur noch darum, den größtmöglichsten Gewinn aus einer Firma herauszuholen. So ist unser System. Kein Platz mehr für Schwache, kein Platz mehr für Kranke. Wir bräuchten, ich habe das mal versucht so zu sagen, wir bräuchten einen barmherzigen Kapitalismus. Ein Kapitalismus, der die Barmherzigkeit noch kennt. Und der Menschen, die schwächer sind, auch noch Chancen gibt. Und nicht nur der Starke, der Gewinner. Ich sage nicht, dass es überall so ist, aber tendenziell ist das heute viel schwieriger. Das Hauptproblem ist nicht das System, sondern der Mensch, der in diesem System wirkt. Ich möchte noch ein Beispiel nennen, Vielleicht ein Beispiel am Rand, aber das ist mir einfach geblieben von Schrips, die Missionare sind von uns in Brasilien. Sie kümmern sich um Kinder. Und Kinder liegen ihnen am Herzen. In Brasilien gibt es ja viele Heime und sie versuchen dann, Kinder, die schlecht dran sind, aus diesen Heimen rauszuholen. Es ist fast unmöglich, diese Kinder herauszuholen. Und nicht, weil es den Kindern gut geht, denen geht es ganz schlecht. Man kümmert sich nicht um diese Kinder. Wisst ihr, was das Problem ist? Die Heimleitung bekommt pro Kind, pro Tag vom Staat Geld. Und wenn die Familie Schürp ein Kind aus diesem Heim nimmt, dann hat das Heim diesen Zuschuss nicht mehr und die Leitung kann nicht mehr so viel verdienen. Unfassbar. Das ist nur ein kleines Beispiel. Wir können viele, viele solche Beispiele aufzählen in unserer Welt. Da geht es nicht um das Wohl des Menschen, sondern da geht es um den Profit des Einzelnen. Man macht Hilfstransport in Länder und will den Menschen etwas bringen. Unterwegs werden sie überfallen, ausgeraubt, die Sachen werden verkauft. Ich kenne einen Diplomaten, der hat gesagt, wir bringen von der Schweiz Dinge, Hilfsgüter. Und wir wissen, wir werden das als Schweizer Diplomaten, wir wissen, kaum sind wir weg, wird das genommen und wird nicht denen gegeben, die es bekommen sollten, sondern es wird genommen und verkauft und es bereichen sich Menschen daran. Sie wissen das. Sie haben gesagt, wir müssen das machen. Für den guten Ruf, dass wir geholfen haben. Aber wir wissen, es klappt nicht. Was ist das Problem? Dass die Schweiz nicht helfen will oder dass nicht Menschen sind, die helfen wollen. Das Problem ist, dass der Mensch korrupt ist und böse und gottlos. So hat sich Gott die Welt nicht vorgestellt. Die Völker werden zu Pulverfässern, deren Zündschnur schon lange brennt, auch die Zündschnur der Schweiz. Denke ich, brennt auch schon lange. Die Fundamente der Erde geraten ins Wanken. Ganz anders hat Gott sich das vorgestellt. Ganz anders wird seine neue Welt sein. Ganz anders soll es deshalb auch unter uns Christen aussehen. Wir sollen eben die Werte aufrechterhalten, die Gott am Herzen liegen. Ganz anschaulich macht das Johannes in seinem Brief. Er sagt, angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden. Wenn er sich ihnen nur verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Unmöglich. Wir können nicht als Christen hartherzig sein und meinen, Gottes Liebe bleibe in uns. Geht nicht. Und auch die Wahrnehmung von Verantwortung in der Gemeinde, da geht es nicht um Machtfülle, sondern geht es um Dienst. Das ist Gottes Konzept. Leitet die Gemeinde, die Herde Gottes, die euch anvertraut ist, als rechte Hirten, kümmert euch um sie, nicht weil es eure Pflicht ist, sondern aus innerem Antrieb, so wie es Gott gefällt. Tut es nicht, um euch zu bereichern, sondern aus Hingabe. Sehen wir? Muss man auch den Christen sagen, wir sollen es nicht tun, um uns zu bereichern. In eurem Verantwortungsbereich führt euch nicht als Herren auf, sondern gebt euren Gemeinden ein Vorbild. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte kommt, den Siegeskranz erhalten, der nie verwelkt. Wir als Gemeinde Jesu sollen in den Völkern eine Art Gegengesellschaft bilden. Eine vorbildliche Gesellschaft leben. An uns sollten Menschen sehen, wie Gott sich das Leben in einer Gemeinschaft vorgestellt hat. Wenn es die Staatsleute nicht schaffen, auf Gott zu achten, ich sage nicht, keiner schafft es, zum großen Ganzen, dann soll doch wenigstens die Gemeinde Jesu diesem Vorbild nacheifern. Und wenn wir das tun, haben wir genug zu tun als Christen. Wenn wir das wollen, diese Werte, die Gott am Herzen liegen, umzusetzen in unseren Gemeinschaften, dann denke ich, dann werden wir Großartiges erleben. Das Letzte, Gott wird Ordnung bringen. Er wird als gerechter und erhabener Herrscher Ordnung schaffen und er wird den Unterdrückten aufhelfen. Er wird die stolzen und eingebildeten Menschen vor ihrem Sockel stoßen, die nicht bereit waren, auf ihn zu hören. Ich hatte gesagt, ihr seid Götter, meine Söhne seid ihr. Söhne des Höchsten, doch ihr werdet wie die Menschen sterben, wie unfähige Minister aus dem Amt gejagt. Und dann wie ein Aufschrei des Asaf, der diesen Psalm schrieb: Greif ein, Gott, regiere die Welt, denn dir gehören die Völker. Es ist der sehnlichste Wunsch Asafs, dass Gott einschreiten möge, um diesem Treiben in den Völkern ein Ende zu setzen. Aber noch nicht ist es soweit. Der Tag wird noch kommen, an dem Gott alles ins rechte Licht rücken wird, aber wirklich alles. Dann wird nicht mehr der stolze und gottlose Mensch brillieren, sondern dann werden die Schwachen und Verachteten den Sieg davontragen. Alle die, die Jesus gern haben und ihm nachfolgen. Dann wird Gott als das absolut gerechte Gericht ausüben. Er wird in Erscheinung treten und nichts und niemand wird irgendetwas verbergen können. Alles wird ans Licht kommen. Gottes Vorstellung von einer funktionierenden Gesellschaft, sehen wir hier, was Gott am Herzen liegt. Es war nicht seine Idee, dieses Durcheinander auf der Erde. Das Durcheinander auf der Erde kommt nicht, weil Gott nicht barmherzig und gnädig wäre. Das Durcheinander auf der Erde kommt, weil der Mensch gottlos ist und ihm egal ist, was Gott sagt. Weil er nur seinen eigenen Vorteil sucht. Und weil er sich nur so weit manchmal auf Gott einlässt, bis dahin, bis er das machen kann, was er will, und dann ist er froh, wenn es Gott auch noch will. Und ich beobachte manchmal, wie Menschen, die eigentlich wissen, dass sie auf falschem Weg sind, dann sich irgendwie wieder Gott nähern und dann erhoffen, dass wenn sie sich Gott nähern, dann tut Gott irgendein Wunder und dann warten sie 2-3 Monate und das Wunder geschieht nicht und nachher machen sie trotzdem das, was sie wollten. Sie waren nicht wirklich hingegeben. Sie waren nicht bereit, für den Glauben, für ihre Überzeugung etwas herzugeben. Sie wollten nur von Gott etwas abzwingen. Jetzt bin ich doch ein bisschen fromm, Gott. Jetzt habe ich doch wieder mal regelmäßig den Gottesdienst besucht, 3 Monate. Warum gibst du mir das nicht? Du gibst es mir nicht, also dann lasse ich dich. Mach ich halt, was ich will. So sind wir manchmal. Der Mensch ist das Problem, nicht Gott. Und umso wichtiger ist, dass wir heute immer wieder die Eigenschaften Gottes hochhalten. Und dass wir uns nicht runterdrücken lassen und sagen, ja, warum lässt Gott das zu und so weiter, Gott ist gar nicht barmherzig. Natürlich ist Gott barmherzig. Das sehen wir ja hier. Was sagt er denn diesen Menschen? Er sagt, regiert Recht, verschafft den Armen ihr Recht, helft den Unterdrückten auf. Das ist das, was Gott will. Aber wenn der Mensch nicht auf ihn hört, ist das nicht Gottes Problem. Er wird schon Recht üben. Und sind wir dankbar für jeden Politiker, der sich in unserem Land einsetzt? Beten wir auch für sie? Es gibt auch Politiker, die gottesfürchtig sind. Und beten wir auch, dass sie eigentlich erkennen, was für eine enorme Verantwortung sie in einem Volk tragen. Nicht umsonst ermahnt uns auch die Schrift, dass wir die Herrscher auch in unserer Welt ehren sollen, auch unsere Bundesräte zum Beispiel. Es steht Christen nicht schlecht an, auch wenn sie finden, ein Bundesrat reagiert nicht so gut. Ein bisschen Achtung ihm nur schon des Amtes wegen entgegenzubringen. Ich habe mal einen Artikel gelesen, kamen sie aus Japan, eine Delegation, die waren geschockt darüber, wie sie sahen, wie wir als Volk mit unseren Ministern umgehen. Die kannten das gar nicht, dass man so salopp und so ehrfurchtslos mit staatlichen Persönlichkeiten umgeht. Es steht uns Christen gut an, dass wir einen gewissen Respekt auch den Menschen entgegenbringen, ob sie gut oder schlecht jetzt das mal machen. Einfach, das Amt ist von Gott. Und darauf können wir sie auch ansprechen. Paulus schreibt dem Timotheus, Erfülle deinen Auftrag vorbildlich und untadelig, bis Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Das ist unser Auftrag. Das wird Gott zu der von ihm bestimmten Zeit geschehen lassen. Alles, was dann kommt, die Gerechtigkeit aufrichten. Er, der vollkommene und alleinige Herrscher. Und hier wird nochmals betont, und das ist ja das Wunderbare für die Gemeinde Jesu, der König über alle Könige. Er steht eben über diesen Königen, die er als Götter anspricht. Und der Herr über allen Herren. Er, der als einziger Unsterblichkeit besitzt. Ihm gebührt Ehre, Macht für immer und ewig. Und dieser Herr, der König über alle Könige und Herr über alle Herren, das ist unser Herr, wenn du Jesus kennst. Neues Leben bekommen hast, ist das dein Herr. Und wir müssen eigentlich alle beflügelt aus diesem Raum herausgehen und sagen, mein Herr ist der Höchste. Der wird einmal entscheiden über allen Königen und über allen Herrschern. Er wird einmal ein gerechtes Urteil fällen über alle Länder, über alle Regierungen. Mein Herr ist König aller Könige und Herr aller Herren. Und ich habe direkten Zugang zu ihm. Ich kann ihn mit meinen persönlichen Fragen, zu ihm kommen. Das ist eine wunderbare Sache. Das wollen wir auch jetzt tun. Wir beten. Ja, Vater, für uns ist es manchmal gar nicht so einfach zu verstehen, dass all die Regierungen, die hier sind, von dir eingesetzt sind. Und doch ist es so, die Bibel lehrt uns das, wir glauben das, aber wir wissen auch, dass diese Menschen, die korrupt sind, eigentlich nicht das tun, was du ihnen was du sie beauftragt hast, sondern sie handeln eigensüchtig und missbrauchen ihr Amt und ihre Würde. Und Herr, wir als Gemeinde sind herausgefordert, eine Gemeinschaft zu bilden, die diese Ideale auslebt, die du gegeben hast, wo Barmherzigkeit regiert, Liebe auch zu dem, der schwächer ist, zu dem, der benachteiligt ist, Opferbereitschaft, alles Dinge, die du gern hast. Und schenke, dass wir auch als Gemeinden, seien wir hier am Helvetiaplatz oder irgendwo auf der Welt, auch in diesem Bereich vorbildlich sein dürfen, damit Menschen wenigstens bei uns sehen, was du dir vorgestellt hast und wer du wirklich bist, was dir wirklich am Herzen liegt. Danke, dass du gnädig und barmherzig bist. Und danke, dass das Schwache bei dir immer Platz findet, wenn es zu dir kommt. Dir geht es nicht um Mächtige und um Macht, sondern dir geht es um Liebe und Barmherzigkeit. Und wir danken, Herr, dass du der wahre Gott bist, der uns liebt. Und dass wir Zugang haben zu dir, du, der Herr über allen Herren und König über allen Königen. Du wirst über den Göttern Gericht halten. Und zwar ein absolut gerechtes. Wir danken dir und beten dich an. Amen.